6. März 1968, Mittwoch. Auf die Frage, wer er sei, soll Che Guevara seinen Namen gesagt haben und töten Sie mich nicht. Lebendig bin ich Ihnen von größerem Nutzen als tot. Manches lässt sich die New York Times noch in München erzählen. Aber eigens aus Prag hat sie mitgebracht, dass das neue Parteipräsidium nicht mehr Jiří Hendrich als Sekretär für ideologische Fragen haben will. Hendrich, der so inbrünstig auf ungehorsame Schriftsteller und Studenten schimpfen konnte. Auch sollen in der CSSR demnächst ausländische Bücher und Zeitungen verkauft werden dürfen, wie normale. Für die amtlich in Vietnam Getöteten aus der New Yorker Gegend nimmt die Times heute nicht mehr die normale, sondern die allerkleinste Type. Sein Kind hatte Crespal zu den Päpkes gebracht. Weil sie Mecklenburg verlassen hatten, hießen sie in der Familie Berliner Stettiner. Und auch dem Kind schienen sie weit entfernt von Jericho, von Crespal. Es war eine ungefährliche, nächtliche Reise gewesen. Und obwohl Crespal sie ihr als Umzug erklärt hatte und ihre Kleider und Spielsachen in einem Koffer mitbekam, glaubte sie nicht daran, dass der Vater sie von sich trennen werde. Auf der anderen Seite des Mittelgangwagens, bequem auf die Polster gesteckt, saßen zwei Marinedienstgrade, die einander aus Langeweile anpflaumten. »Du, da zeck ich mich mum«, sagte der eine von den beiden Erwachsenen, in ganz breitem Mecklenburgisch. Es hörte sich an, als könne er kein Hochdeutsch. Die beiden waren Stimmen und zwei rot aufglühende Zigaretten. Für das Kind war es die allerersten Matrosen. Sie prägte sich ein, dass sie nicht mehr sagen konnte, womit die Matrosen Spaß machten. Sie schlief im Zug ein. Und als sie am nächsten Morgen wieder aufwachte, drückte sie die Augen unverzüglich hart zu. So erschrocken war sie, ganz unter Fremden zu sein. Dann sprang sie auf und lief durch das Päpkische Haus, verlief sich, fand endlich die Haustür. Crespal war schon abgefahren. Von den beiden älteren Päpke-Kindern wurde das Crespalsche genau darauf angesehen, ob sie ihnen etwas wegnahm. Sie nahm ihnen nichts weg. Alexandra behielt ihren Platz neben der Mutter. Dick Eberhard musste seinen neben ihr nicht opfern. Die Christine auf Hildes anderer Seite war ohne ihn nicht in Gefahr. Diese Gesine saß am unteren Ende des Tisches, hielt die Augen auf dem Teller und aß ihr Brot auf eine besondere Weise. Erst rund um die Kürzel, dann in vorsichtigen, langsamen Bissen das weiche Mittelstück, als sei es etwas Kostbares. Die Päpke-Kinder durften essen, wie sie wollten. Wenn eins von seiner Scheibe die Butter abgeleckt hatte, strich Hilde sie unerschütterlich neu. Auch nach dem Frühstück wurde das neue Kind nicht unbequem, ging gehorsam mit, nahm alle Spielvorschläge an, kehrte die Älteren nicht heraus. Nach einer Weile ging sie weg und suchte sich auf dem Dachboden eine Stelle zum Weinen. Am Nachmittag ließ sie sich alles sagen, was die anderen von Stettin zu berichten hatten. Von Filmtheatern, Hafenrundfahrten. Offenbar hatte die mit ihrem Jericho nichts anzugeben. Am Abend erwies sich, dass die Neue doch etwas gewonnen hatte. Denn nun war ihr Platz neben Alexander Päpke, der da unten gern für sich allein gesessen hatte, damit er genug Platz hatte für Zeitung und das Glas Bier. Heute Abend vergaß er fast das Essen über den vielen Fragen, die er an das Kind aus Jericho zu richten hatte. Fragte Mietfessel noch immer die Leute, ob sie ein Löwe sein wollten? Hatte Crespal ihr schon ein Taschengeld ausgesetzt? Wollte sie sehen, wie man einen Spazierstock auf der Nase balanciert? Machte es ihr vor. Und er verabreichte ihr ein Nadelgeld um 5 Pfennige höher als Alexandras, streng nach dem Alter, und mit ihm redete das Crespalsche Kind, obwohl sie nicht gern aufsah. Sie erinnerte sich der Pflichten eines Gastes, die der Vater ihr eingeschärft hatte, und versuchte, gehorsam zu sein. Endlich gab Päpke es auf. Zum Schluss wollte er über ihr die Haare streichen, erwischte noch rechtzeitig Hildes warnenden Blick. Dann nahmen sich die eigenen Kinder mit ihm das Recht, das sie vorher nicht erkannt hatten. Päpke war nun geradezu feist im Gesicht, hatte früher so abgearbeitet nicht ausgesehen, war langsamer. Aber er musste sich nur Mühe geben, dann war er für Kinder der Zauberer, Spaßmacher und Spaßopfer in einem. Er gab sich viel Mühe an diesem Abend. Und es war reichlich Gelächter in der Küche. Aber das Crispalsche Kind fragte doch bald, ob sie nach oben gehen dürfe. Am Abend, für teures Geld, ließ Päpke sein Telefon mit Jericho 209 verbinden. Er wollte Crispal ins Gewissen reden. Es war recht und einsehbar, dass der sein Kind nicht unter die Fuchtel von Oma Pappenbrocks Religion geben wollte, nur weil er meinte, dass die eigene Frau davon gelernt hatte, zugrunde zu gehen. Es war der Pappenbrock schon zu gönnen, dass sie das hatte anhören müssen, ohne dass der Alte oder Hilde ihr geholfen hätten. Sie hätte da gesessen wie ein großer, gekränkter Vogel, fett und gesträubt. Geweint hatte sie obendrein. Das Weinen war in der Familie mittlerweile bekannt, wann immer es sich zu ergeben schien. Aber Päpke mochte nun einmal nicht mit einem unglücklichen Kind unter einem Dach leben. Und er traute sich eine Tröstung des Kindes nicht zu, weil es nach Crispal schlug und eigensinnig bleiben würde, auch in der Trauer. Hinrich, ein Hund wird jammern, sagte Päpke. Am anderen Ende der Leitung blieb es lange still. Päpke meinte, aber kein Seufzen zu hören. Dann sagte Crispal, Alex, einer bestimmten Art, ganz ohne Hoffnung, und Päpke setzte ihm nicht mehr zu. Er war sehr unzufrieden, und an diesem Abend sagte Hilde keinmal, supp nicht so, du. Gegen 10 Uhr kam seine Tochter nach unten, weil sie das Bett des Crispal-Kindes leer gefunden hatte. Alexander sagte aber nicht, wo die Fremde war, um sich eine Predigt über Gastfreundschaft zu ersparen, und Päpke musste das ganze Haus absuchen, bis er Xine auf dem Dachboden fand, wo sie im Dunkeln zwischen Koffern und Körben hockte, um in Ruhe weinen zu können. Päpke war so aufgebracht, er schrie außer dem Kinde alle ohne Unterschied an. Auch das Dienstmädchen holte er dazu aus dem Bett, und am Morgen erzählte die Regierungsratswitwe Heinrichius im Kolonialwarenladen, dass Päpke in der Nacht habe seine Frau umbringen wollen. Es seien Schüsse gefallen und die Feuerwehr sei gekommen. Päpke saß beim Frühstück und sagte mit einem Blick auf das Crispalsche Kind, wenn einer nun bedenke, wie es Leuten gehe, und er sei Heeresintendanturrat geworden. Das sei doch nicht mit rechten Dingen. Und am Abend kam er nicht nach Hause, blieb in der Bahnhofswirtschaft von Bodejoch hängen bis Mitternacht. Päpke mochte nicht zusehen, wenn es Kindern übel geht. Es war so, es hat ihm später den Tod eingebracht. Und wenn gesoffen werden musste, tat er es noch lieber auswärts. Du sollst es mir nicht vergessen, Gesine. Ich vergiss dir das, Crispal.